Lagebild. Der Podcast für Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe vom Lagebild. Julia ist im wohlverdienten Urlaub, deswegen übernehme ich hier. Mein Name ist Timon Radicke und in der Meldung sprechen wir heute über die herausragende Imagekampagne des Reservistenverbandes. Wenn ihr euch wundert, dass Aaron heute klingt, als würde er direkt aus Bagdad zugeschaltet werden, dann liegt das daran, dass er momentan vom Equipment her nicht so ausgestattet ist und das Ganze von unterwegs macht. Aber das macht der Sache keinen Abbruch.
Im Lagevortrag zur Unterrichtung werfen wir einen Blick auf den Einsatz nordkoreanischer Soldaten in der Ukraine.
Das war eben Aaron Abhuhn, ich bin Peter Tauber und nachher hören wir dann noch was aus der Kriegsgeschichte, was Clausewitz schon wusste.
Meldung.
Warum du Teil der Reserve werden solltest? Weil du gern Gruppenreisen unternimmst. Weil du gern stramm stehst.
Schießen! Nicht euch!
Oder weil es viel zu verteidigen gibt. Weil wir unsere Freiheit lieben. Alle Freiheiten. Weil wir die stärkste Friedensbewegung Deutschlands sind. Bereit sein ist alles.
Eine Imagekampagne ist wertvoll, eine gute Imagekampagne ist umso wertvoller. Und das beweist derzeit niemand anderes als der Reservistenverband. Unter dem Titel Bereit sein ist alles trägt der Verband den Anforderungen an die neue Zeit Rechnung und ruft dazu auf, mitzumachen. In dieser Kampagne finden sich wirklich faszinierend gute, realistische Darstellungen deutscher Soldaten und dessen, was man von der Reserve im Moment eigentlich auch erwartet. Darüber hinaus geht der Verband jetzt vermehrt auch mit bekannten Gesichtern in die Offensive und zeigt, es ist eben nicht mehr verpönt, in der Reserve tätig zu sein. Nein, es verlangt Respekt ab und es ist genau das, was die Kampagne ausstrahlt. Motivation, Lust auf Veränderung und vor allem zeigt sie, wie modern, mutig und entschlossen man kommunizieren kann, wenn man es denn will. Da darf sich die Bundeswehr durchaus gern mal inspirieren lassen.
Werde Mitglied. Die Reserve.
Lagevortrag zur Unterrichtung.
Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat heute in einer Pressemitteilung, in einer Presseerklärung verlautbaren lassen, dass reguläre nordkoreanische Truppen nun im Einsatz im Ukraine-Krieg auf russischer Seite kämpfen tatsächlich, und zwar angeblich im Raum Kursk. Peter, wie siehst du diese Entwicklung momentan?
Also die Nachrichten dazu überschlagen sich ja. Sind nordkoreanische Soldaten bereits in Kursk? Fragezeichen, das meldet die Tagesschau. Andere Medien spekulieren, ob das ein Zeichen der Schwäche Russlands sei. In den USA wird auch davon geredet, dass damit eine weitere rote Linie überschritten sei. Es gibt eine Debatte, ist das ein Völkerrechtsverstoß, weil die nordkoreanischen Soldaten ja offensichtlich in russischen Uniformen kämpfen. Ist das jetzt eine Beteiligung Nordkoreas oder wie ist das genau zu werten? Carlo Masala hat sich ja da heute schon sehr festgelegt und gesagt, damit ist Nordkorea Kriegspartei. Also es ist unheimlich spannend, volatil und ich wundere mich eigentlich, ehrlich gesagt, über die Sprachlosigkeit der deutschen und europäischen Politik zu dieser Frage. Aaron, was sagst du dazu?
Ja, also absolut. Also wir kommen ja sicher gleich nochmal zu den Rahmenbedingungen, also vielleicht das Politische einmal vorweg. Es ist für mich völlig unbegreiflich. Also man muss sich das vorstellen, ein Land aus Asien, aus dem fernen Asien, eins der widerwärtigsten Regime, die es auf dieser Welt gibt, die kommen nach Europa, um hier Krieg zu führen, um Ukrainer zu töten. Und alles, was man bislang vom Auswärtigen Amt gehört hat, ist ein Tweet auf 276 Zeichen und das Einbestellen des Repräsentanten. Und entweder wird da gerade was richtig Großes vorbereitet im Bundeskanzleramt oder man hat da völlig den Einsatz verschlafen. Das ist eine grenzenlose Eskalation. Und wenn man mal darauf zurückkommt, worüber wir eigentlich die letzten Monate debattiert haben, ob vielleicht das Senden von Taurus-Marschflugkörpern oder das Aufheben von Reichweitenbegrenzung schon ein Kriegsbeitritt ist. Da haben wir uns ja Gedanken drüber gemacht, ob das so ist oder nicht. Und das Entsenden von Truppen ist es dann wohl jedenfalls, und dass auch die AfD und Frau Wagenknecht zu der Sache so still sind, finde ich im wahrsten Sinne des Wortes bemerkenswert.
Also es ist ja sowieso so, wenn man den Twitter-Account des Auswärtigen Amtes sieht, dann ist es ja ein Synonym für das völlige Versagen dieses Amtes unter der aktuellen Führung. Das muss man ja leider sagen, so sehr ich am Anfang des Krieges manche Äußerungen der Außenministerin wohltuend klar fand, so sehr ist sie spätestens seit dem Krieg im Nahen Osten irgendwie nur noch irrlichternd unterwegs, so wie auch das Social-Media-Team vom Auswärtigen Amt ja permanent nur Peinlichkeiten produziert. Aber wenn man sich die Hard Facts mal anschaut, 12.000 Soldaten, die nordkoreanische Armee hat angeblich eine Mannstärke von 1,2 Millionen, dann könnte man ja sagen, na gut, das ist ja ein minimales Kontingent, das sind nicht mal zwei Brigaden, die da schicken, das ist doch mehr eine symbolische Geste, das kann man unter politischem Geplänkel abtun, einfach nur Show. Ist es das wirklich nur?
In die Ukraine, beziehungsweise in die Volksrepublik Donetsk geschickt, dort ging es um Pionierkräfte, die dort zuerst Pionierarbeiten, also Aufbauarbeiten leisten sollten. Ja, es war rückblickend wahrscheinlich doch ein Fehler, dass man das so kritiklos hingenommen hat. Jetzt sind, ich höre, es sollen 4 Brigaden sein, aber wahrscheinlich macht das auch keinen allzu großen Unterschied. Ich glaube, das ist jetzt ein erstes Austesten. Für Nordkorea bietet das, glaube ich, ganz deutlich die Möglichkeit, das erste Mal auch die eigenen Fähigkeiten gegen westliche und Waffensysteme zu testen und auch von Russland im Kampf der verbundenen Truppen ausgebildet zu werden. Wie gut die nordkoreanischen Truppen das bereits können, ich glaube, das kann niemand wirklich seriös sagen. Ich würde vermuten, dass sie es nicht allzu gut können, also dass sie nicht allzu gut ausgebildet sind und auch am russischen Gerät, an moderneren russischen Rüstungsgütern nicht allzu gut ausgestattet sind und ausgebildet sind, weil sie es bislang auch einfach nicht im eigenen Bestand haben. Und bis auf ein paar Schussgeplänkel an der nordkoreanisch-südkoreanischen Grenze ist da einfach wenig Gefechtserfahrung gibt. Und das wird man jetzt sehen, wie gut die nordkoreanischen Soldaten sich in die russischen Verbände integrieren können. Auch da würde ich vermuten, dass das eher schwieriger wird, mal ab von Sprachbarrieren. Glaube ich, dass es schon eine große Herausforderung ist, Soldaten einer fremden Nation in die eigene einzugliedern. Wir sehen das ja auch, wenn wir das in Europa probieren, dass das häufig viele Jahre dauert, um das halbwegs hinzubekommen. Und dass dies jetzt in wenigen Wochen geschehen soll, ich bin da sehr skeptisch, dass das einen besonders hohen Kampfwert hat.
Naja, also ich glaube, überraschen kann diese Entwicklung, glaube ich, niemanden. Also wenn wir überlegen, wie lange Russland jetzt schon Munition aus Nordkorea bezieht, Drohnen aus Nordkorea bezieht, Artilleriemunition aus Nordkorea bezieht, unabhängig davon mal darüber zu sprechen, welche Qualität diese Fabrikation hat, dann wirkt es auf mich im Grunde so, als wenn diese 12.000 Soldaten im Grunde nichts anderes als ein Deal zwischen Putin und Kim sind, so nach dem Motto, ja komm, ich leg dir einfach noch 12.000 Leute mit drauf, die gebe ich dir auch noch mit dazu. Und zwar völlig irrelevant, welche Kampfkraft die am Ende des Tages haben. Was mich vor allen Dingen interessiert, Peter, ist vor allen Dingen der Einsatzort, den wir da momentan sehen. Also die werden jetzt nicht im Donbass eingesetzt, sondern die werden vor allen Dingen auf russischem Territorium in Kursk eingesetzt oder in der Region Kursk eingesetzt. Ist das der Versuch der Russischen Föderation, die Region zurückzuerobern von den Ukrainern?
Na gut, das ist für Putin ja ein Problem. Solange die ukrainischen Truppen auf russischem Boden stehen, ist das in der Tat ein Faustpfand für mögliche Gespräche und Verhandlungen. Ihm muss daran gelegen sein, bevor er in Gespräche eintritt, aus einer Position möglichst maximaler Stärke heraus das zu tun. Die hat er ja theoretisch schon angesichts der Geländegewinne, auch der permanenten Geländegewinne, wenn die Russen nur jeden Tag ein paar Meter vorankommen, sie kommen voran. Aber das ist ein Problem für ihn, auch gegenüber der eigenen Bevölkerung. Ob er das mit nordkoreanischen Soldaten macht oder mit eigenen, ehrlich gesagt, das finde ich nicht so relevant. Er muss aber sehen, dass er diese Gebiete zurückerobert. Ich finde, andere Dinge sind viel bemerkenswerter. Ich glaube, es ist ein Zeichen von Stärke, es ist kein Zeichen russischer Schwäche, es ist nicht das Zeichen, dass er keine Personalressourcen mehr hat, sondern es ist eher die Ansage, egal was ihr tut, egal was ihr in die Schlacht werft, ich habe da noch was. Mhm. Und im Zweifel habe ich die Nordkoreaner und auch noch in ganz anderen Gebinden und an anderen Stärken. Und ich glaube, deswegen ist das eine falsche Annahme, so ein bisschen Wunschdenken, ja, die Russen, die sind eigentlich schon kaputt. Ja. Und deswegen, wenn die der Ukraine-Krieg vorbei ist, dann werden die nur noch Wunden lecken und dann können wir uns auch wieder hinlegen. Das ist ja so ein bisschen das Wunschdenken, ja, hinter dieser Meldung steht.
Also glaube, das sehe ich ein ganz Gegenteil. Klein bisschen anders, muss ich sagen.
Ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Ich glaube, es ist ein Zeichen taktischer Stärke. Er zeigt, mit wem er überall noch agieren kann und welche Ressourcen er noch anzapfen kann. Und das ist ja das Hauptthema russischer Kriegsführung. Er hat Menschenmaterial. Er braucht nicht die modernsten Panzer, er braucht nur genug Menschen. Und zwar mehr Menschen, als wir Munition haben. Und dann gewinnt er am Ende. Das ist nach wie vor russische Doktrin und der folgt er. Und es gibt einen anderen Aspekt, den man nicht unterschätzen darf. Je mehr nordkoreanische Soldaten dort kämpfen und überleben und zurückgehen nach Nordkorea, desto kriegserfahrener ist die nordkoreanische Armee. Und das kann den Menschen in Südkorea nur Sorgen machen, der südkoreanischen Führung auch. Deswegen, das ist ja interessant, die Politik Südkoreas hat viel schärfer und härter, ja, reagiert, stimmt, als die europäische und deutsche. Absolut. Und das ist das Armutszeugnis. Man muss jetzt nicht das 19. Jahrhundert bemühen und das ist vielleicht auch nicht klug, immer gleich maximal zu eskalieren. Aber diese Entscheidung wäre in anderen Zeiten ein ganz klarer Kriegsgrund gewesen. Um zu zeigen, ihr habt eine rote Linie und überschritten, wir tun euch jetzt mal richtig weh dafür.
Genau, Peter, lass uns da doch mal reingehen. Also ich sehe zwei verschiedene Rezeptionen im Moment. Die eine Rezeption ist die, die wir eingangs schon geschildert haben. Das ist das Schweigen, das dröhnende Schweigen. Die andere Seite ist die fast schon panische Reaktion von Menschen, so nach dem Motto, das ist jetzt der erste Schritt in den Weltkrieg. Aaron, wie siehst du das?
Naja, das ist natürlich eine weitere Eskalation Russlands. Gleichwohl haben wir immer wieder gesehen, dass Russland bereit ist, immer weiter zu eskalieren, weil es sich halt auch eben nicht vor der eigenen Bevölkerung in dem Maß rechtfertigen muss. Es diesen offenen Diskurs über den Krieg in Russland nicht so gibt, wie es ihn bei uns gibt oder wie es ihn in den freiheitlichen Staaten gibt. Ich glaube, und das sehen wir ja immer bei jeder kleineren Eskalation, dass Putin, je weiter er eskaliert, gar nicht erwarten muss, dass es eine Gegenreaktion unsererseits gibt, sondern dass wir die roten Linien uns selber auflegen und nicht versuchen, mit unserer Außenpolitik Putin rote Linien zu setzen, indem wir beispielsweise sagen, wenn du russische Marschflugkörper nutzt, um Kinderkrankenhäuser anzugreifen, ist das eine rote Linie, die dazu führt, dass wir den Taurus liefern. Wenn die nordkoreanischen Soldaten auch auf dem Gebiet der Ukraine eingesetzt wird, ist das eine rote Linie, die dazu führt, dass wir beispielsweise eine Flugverbotszone über der Westukraine einrichten. Also dass wir ihm ganz klar aufzeigen, dass eine weitere Eskalation Konsequenzen hat. Wir machen das Gegenteil. Wir setzen uns selber rote Linien und schließen von vornherein aus, dass wir gewisse Dinge nicht tun. Was er, und da bin ich ganz fest von überzeugt, dadurch hört, ist, dass er gewisse Sachen machen kann, ohne dass das irgendeine Folge hat. Und das Ergebnis sehen wir, es ist immer eine immer weitergehende Eskalation, die Ukraine leider Gottes irgendwann nicht mehr erwidern kann. Und das kann man für den jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, ganz neutral sagen, dass die Situation für die Ukraine zunehmend ernst wird und dass die Russen momentan militärisch deutlich die Oberhand haben. Aber ich würde aber gerne noch einmal auf Südkorea zu sprechen kommen.
Ja? Nee, mach du gerne deinen Punkt zu Südkorea und dann sage ich noch was.
Ja, ich würde gerne noch einmal auf Südkorea zu sprechen kommen, Umdenken geben. Bislang hat Südkorea sich zwar zur Ukraine bekannt und auch in gewissem Maße Rüstungsgüter geliefert, aber bislang halt auch keine schweren Waffen. Und interessant fände ich jetzt, ob Südkorea sich in den nächsten Wochen dazu entscheiden wird, ich sag mal, die Tore der Rüstungsproduktion zu öffnen und die Rüstungsschmieden anzuwerfen und die Ukraine aus vollem Umfang militärisch zu unterstützen im Sinne von Waffenlieferungen, schwere Waffen, Panzer, Artillerie, Granaten und andere Hochtechnologiegüter.
Okay, so, jetzt jetzt liegen die Karten auf dem Tisch, zumindest soweit, wie wir es wissen können. Aaron, was bedeutet das jetzt effektiv für die Ukraine und für die Geschehnisse auf dem Schlachtfeld?
Ich glaube, für die Ukraine bedeutet das jetzt keine große Lageänderung, denn die Truppen, die Nordkorea den russischen Streitkräften jetzt zur Verfügung stellt, hätten die russischen Streitkräfte ansonsten aus der eigenen Bevölkerung rekrutieren müssen. Das heißt, unterm Strich netto haben die russischen Streitkräfte genauso viele Truppen zur Verfügung, wie sie auch ohne Nordkorea hätten. Deswegen für die Ukraine ändert sich jetzt erstmal nicht allzu viel. Tatsache ist gleichwohl, dass die russische Armee, ich habe es vorhin schon angesprochen, momentan die Oberhand hat und die Ukraine sich ja momentan überlegen muss, wie sie das noch weiter verteidigen können.
Das Ganze strahlt auch aus, das strahlt vor allen Dingen auch in Richtung Westen, das ist vor allen Dingen ganz viel Propaganda. Und welche Auswirkungen hat das auf uns, welche Auswirkungen hat das auf Deutschland, Peter?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass Putin nicht gewillt ist, ohne ein Ergebnis, das er für sich als ganz klaren Sieg und auch als Aufforderung zum Weitermachen interpretieren kann, diesen Konflikt zu beenden oder zumindest zu unterbrechen. Und es muss uns bewusst machen, dass auf der anderen Seite jemand ist, der bereit ist, auch über die Grenzen von Vernunft hinaus Ressourcen in die Waagschale zu werfen. Und wir sind ja nicht mal bereit, das Offensichtliche zu tun. Also es offenbart unsere Schwäche, konsequent zu handeln. Und dass wir Nordkorea jetzt nicht anders entgegentreten, das bestätigt erneut Putin in seiner Analyse, dass wir nicht bereit sind, bis zum Äußersten zu gehen, um uns und unsere Freiheit und die Ukraine zu verteidigen. Also dass das Gerede von Beginn der Zeitenwende eben auch genau das war. Es war Gerede. Und wir müssen nur hoffen, dass Amerika auch durch die Beteiligung Nordkoreas zu dem Ergebnis kommt, nein, wir haben hier kein Interesse, mit Putin einen Ausgleich zu finden, sondern wir müssen den hier in seine Schranken verweisen. Und vielleicht hat sich Putin an der Stelle verzockt, dass er die Amerikaner damit zu einer anderen Position zwingt. Weil die Amerikaner können dieses nordkoreanische Engagement nicht mehr zu einem, naja, das ist die Ukraine und Russland und es hat keine globalen Auswirkungen. Dieses Narrativ, was es ja in Amerika durchaus gibt, das funktioniert jetzt eben nicht mehr. Also da kann er sich verzockt haben. Ansonsten ist es für uns ein echtes Problem und die deutsche Politik muss endlich ihre Prioritäten klären.
In jedem Fall stellen wir fest, dass die neue Weltordnung, die Wladimir Putin vor allen Dingen im Blick hat, immer mehr an Gestalt gewinnt, muss man sagen. Wir hatten in den letzten Wochen den BRICS-Gipfel, auf dem Putin sich dargestellt hat wie ein großer Staatenlenker oder fast schon Bündnislenker. Und jetzt haben wir im Grunde schon erste Bündnisaktionen in Form von Truppenverschiebungen Nordkoreas nach Russland. Das zeigt, in welche Richtung es gehen soll. Es soll eine multipolare Welt gehen, in der im Grunde keinerlei westlich-moralische Werte mehr gelten. Und das ist, man könnte schon fast sagen, der systemische Konflikt, den auch Sönke Neitzel übrigens heute wieder in einem sehr interessanten Interview bei Pioneer dargelegt hat, ein systemischer Konflikt im 21. Jahrhundert zwischen der westlichen Welt und der sogenannten multipolar-autokratischen Welt, die sich da jetzt momentan auftut. Wir bleiben weiter dran, beobachten die Lage. Vielen Dank für die Debatte.
Was Clausewitz schon wusste.
Am 23. Oktober 1739 begann mit der Kriegserklärung des britischen Premiers der Krieg um Jenkins Ohr. Was hat es damit auf sich? Damals standen Großbritannien und Spanien sich gegenüber. 3 Jahre sollte dieser Krieg dauern und er ist benannt nach dem abgeschnittenen Ohr des Handelskapitäns Robert Jenkins, das dieser als Beweis für gewaltsame spanische Übergriffe gegen britische Seefahrer dem britischen Parlament vorlegte. Die Briten wollten in der Karibik die spanische Vormachtstellung brechen. Bei Angriffen auf spanische Stützpunkte waren sie zunächst sehr erfolgreich und eroberten beispielsweise das spanische Portobello. In London gibt es heute noch eine Portobello Road, die an diesen Sieg erinnert. Am Ende des Tages nutzten sich die britischen Kräfte aber ab und es blieben von dem britischen Expeditionskorps nur rund 1500 Mann übrig. Weitere Angriffe waren damit unmöglich und schließlich kam es nach 3 Jahren zum Frieden. Das bedeutete nicht, dass das Ende der Gewalt gekommen war, denn dann begann ein groß angelegter Kaperkrieg um Edelmetall und britische und niederländische Schiffe wurden auch zum Schmuggeln eingesetzt. Viele der berühmten Piratengeschichten, die wir heute noch erzählen, stammen aus dieser Zeit.
Und das war das Lagebild für diese Woche. Wenn euch die Episode gefallen hat und euch überhaupt der Podcast gefällt, dann hinterlasst doch bitte ein paar Sterne in der Podcast-App eures Vertrauens. Wenn es euch darüber hinaus unter den Nägeln brennt, dann schreibt gerne auch mal eine Rezension. Was euch ganz besonders gefällt an diesem Podcast, für Anregungen und Kritik steht euch unser OBK zur Verfügung, obk@charliedeltauniform.de. Und alle weiteren Informationen zu dieser Folge, unter anderem auch die Informationen über die hervorragende Imagekampagne des Reservistenverbandes, findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir sagen bis dann und habt eine gute Restwoche. Bis bald.